Geistzeit, der theologische Podcast für geistreiche Gedanken.
Und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist. RevLab.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Geistzeit. Wir sind nicht alleine heute, lieber Thorsten. Wir haben eine Gästin hier, auf die wir uns sehr, sehr freuen. Und bevor ich den Namen sage, will ich es einfach mal sagen, ich finde das großartig, dass so ein bisschen wie so eine Art Community-Bubble entsteht. Und zwar nicht nur Leute, die uns irgendwie hören und mitdenken und mitdiskutieren, sondern das geht auch aktiver, dass Leute aktiv sich einschalten, dass uns Empfehlungen gemacht werden, wenn wir auf der Suche nach Podcast-Gästinnen und Gästen sind. Und das ist heute mal wieder so ein Musterbeispiel. Ich weiß gar nicht genau, wie es zustande gekommen ist. Durch deinen Kontakt irgendwie an der Uni, dann hat Manuel Schmid uns noch eine Empfehlung gemacht und irgendwie kamen wir auf einen Namen und dann haben wir dich angeschrieben. Herzlich willkommen, Lea Hümbeli. Toll, dass du bei uns bist.
Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, wir freuen uns. Wir reden heute mit dir im Rahmen unseres Dossiers Spiritualität, Praxis. Und wenn ihr uns folgt, habt ihr gemerkt, wir sind ja dabei, so verschiedene Typen zu unterscheiden. Spiritualität, wir haben gesprochen über mystische Zugänge. Wir haben Naturspiritualität in der letzten Folge gehabt. Heute, ja, ihr habt den Titel gesehen, ne? Es geht um ekstatische Spiritualität, was das sein soll. Wartet's mal ab. Werden wir sehen, wir sind alle schlauer in 70 Minuten. Lea, du bist hier, weil wir dir zutrauen, dass du zu dem Thema was sagen kannst. Wenn man dich so googelt, merkt man es aber nicht sofort. Ich lese mal vor, was ich so gefunden habe im Internet. Da habe ich gefunden, Lea Hümbeli hat in Zürich Theologie studiert. Sie ist Assistentin am Institut für Sozialethik des Ethikzentrums der Universität Zürich. Da sehen wir uns auch regelmäßig so, da wird gearbeitet. Dann heißt es über dich, du promovierst zum Thema Ethik der Liebe und interessierst dich dabei besonders für die moralische Bedeutung der Liebe als Emotion. Ah, da würde ich auch gerne eine Folge zu machen, aber nicht hier und nicht jetzt. So, ansonsten arbeitest du in verschiedenen interdisziplinarischen Forschungsprojekten und unterrichtest und bist unterwegs. Das ist ein schönes, ausgefülltes Leben. Aber da gibt's noch mehr, ne? Was kann man noch über dich wissen? Was möchtest du mit uns teilen?
Genau, ja, ich denke, der Grund vielleicht, warum ihr mit mir gerne darüber sprecht, ist, weil ich doch eine ziemlich breite Erfahrung habe im kirchlichen Raum, auch von verschiedenen Frömmigkeiten. Ich komme von einer sehr unaufgeregten Freikirche, bin dann gewechselt in eine charismatische Kirche, habe eine Pastorinnenausbildung gemacht da und war auch im Leitungsteam einer solchen Gemeinde und habe da ganz viel erleben dürfen, vieles, das mich geprägt hat und dass ich auch mittlerweile mit ein bisschen mehr Distanz auch reflektiert habe und deshalb ganz gerne darüber spreche mit euch.
Ja, das teilen wir so ein bisschen miteinander, eine Reise durch religiöse Welten, die manchmal auch voreinander Angst haben und so. Genau. Und aber eben tatsächlich charismatische Freikirche, das ist so die Richtung, an die wir denken, ekstatische Spiritualität. Und ja, jetzt werden wir uns erstmal einen Überblick verschaffen. Ne? Was ist das denn, Ekstase, charismatisch, pfingstkirchlich? Sortieren wir das mal ein bisschen.
Ja, genau. Also es gibt jetzt keinen Überblick über pentekostale, pfingstlerische und charismatische Bewegungen. Das kann man an anderer Stelle umso besser nachhören. Sondern wir haben uns gedacht, gerade weil es auch noch gar nicht so viel zu lesen gibt zu dieser Unterscheidung, die wir heute ein bisschen rausarbeiten wollen, schmeißen wir jetzt in den nächsten Minuten hier mal alle unsere Erfahrungen, die wir haben und auch die Interpretation, Deutung, aber natürlich auch das, was es sehr wohl zu lesen gibt, schmeißen wir mal zusammen. So diese grobe Einteilung. Ich nenne mal das Gegenstück. Ist es okay? Ich starte mal mit dem Gegenstück zu dem, was ich so im Hinterkopf habe, wenn ich ekstatische Spiritualität höre. Das Gegenstück wäre dezent, mild, sanft, eine diskrete Spiritualität. Sie geschieht im Alltag und ereignet sich so eher wie ein ruhiger Strom. Sie ist eher unscheinbar, maßvoll, reflektiert, wohltemperiert. Selbst dann, wenn sie in Gottesdiensten Gestalt gewinnt, sie kommt vielleicht eher feierlich daher. Sie ist eher persönlich, sie ist nicht so expressiv. Und sie ist wohl eher in den Landeskirchen zu verorten. Ich bin ganz vorsichtig, will hier nicht, aber also sagt mir, was ihr dazu meint, ne? Und sie mag es nicht, sich theologisch oder institutionell vereinnahmen zu lassen oder von einer Gruppe vereinnahmen zu lassen. Könnt ihr damit was anfangen, wenn ich so ein bisschen den Widerpart oder also nicht die Gegnerin, sondern so das andere Spektrum von Spiritualitäten benenne, wenn wir Spiritualitäten mal so in diese beiden Unterteilungen einteilen? Und das würde mich natürlich interessieren, was verstehen wir jetzt unter dem anderen, unter ekstatischer Spiritualität?
Ja, ich glaube, das gibt's auch außerhalb von Landeskirche. Eben, du hast dich auch so rangetastet, aber ich würde sagen, ich bin in einer Freikirche aufgewachsen, wo das quasi die Art war, diese milde, vielleicht zurückhaltende, ruhigere, auch geordnetere Spiritualität, wenn man so will.
Okay.
Und habe das Extreme gesucht. Es war auch ein bisschen Neugier bei mir, die mich dazu geführt hat, in eine andere Gemeinde zu gehen, um zu wissen, geht da nicht noch mehr? Geht das nicht auch ein bisschen wilder? Was ist denn jetzt mit diesem Geist? Und Josef hat geträumt und Samuel hat Gottes Stimme gehört. Also ich denke schon, dass man das so tendenziell unterscheiden kann von moderater, milder, ruhiger und eben dieses expressivere.
Und das ist ja eine wohlwollende Beschreibung auch von dir, Andi. Ich, wenn ich was Kritisches sagen will, mache ich es ja oft mit Rückblicken, wie hätte ich es vor 30 Jahren gesagt. Also ich glaube, vor 30, 35 Jahren hätte ich ziemlich hart gesagt, natürlich gibt es auch kirchliche Frömmigkeit, es ist die langweilige Spiritualität. Ja. Sie ist irgendwie unverständlich, man sitzt in Räumen, die keinem so richtig gefallen, man sagt Wechselsprüche auf, die keiner versteht, man singt Lieder, die keiner kann, zu einer Musik, die keinem gefällt und ist froh, wenn es vorbei ist. Also ich hatte schon als junger Mensch ein Leiden an einer Frömmigkeit oder Spiritualität, man könnte auch sagen traditionell oder liturgisch oder festgefahren oder festgelegt, die irgendwie auf Schienen rollt und nicht berührt. Und ich hatte dann so mit 19, 20 auf einmal Sehnsucht nach Religion und war von heißer, intensiver, leidenschaftlicher angezogen so und habe dann aber auch schnell Grenzen gesehen, wo ich gemerkt habe, na, das macht mir jetzt Angst, da will ich vielleicht gar nicht hin.
Das ist zu viel des Guten.
Also wie gesagt, ich will hier keinen dissen, aber ich habe es so erlebt. Ich habe es erlebt als langweilig, unverständlich, berührt mich nicht und so. Ich habe später erfahren, die Tiefe, die Kraft, die Schönheit einer liturgischen Spiritualität. Aber ich fürchte, viele Menschen erleben es erstmal so, wie ich es auch erlebt habe.
Ja, vielleicht habe ich schon zu sehr deinen Artikel oder deinen Beitrag gelesen, Thorsten, über den Theologen, wie heißt er mit Vornamen? Fechtner?
Christian Fechtner,
der ja ein bisschen eine sympathische Lanze gebrochen hat für diese eher milde, diskrete Form von Religiosität oder Spiritualität. Und ich fand das eigentlich schön, dass das mal so aus der Schamecke herausgeholt wird und dass auch die Stillen im Lande einfach mal eine Stimme bekommen und die Schönheit und auch die Tiefe und sehr wohl auch die Leidenschaft. Ich würde sogar auch sagen, auch die Begeisterung, die Ergriffenheit, die auch dahinter stecken kann, einfach mal hervorgearbeitet wird. Aber Lea, jetzt lege ich den Ball mal auf den Elfmeterpunkt für dich und ich finde, du solltest jetzt mal, du musst auch gar nichts, aber mich, was verstehst du? Was verstehst du drunter? Was sind Erfahrungen, die du gemacht hast und wie würdest du ekstatische Spiritualität so beschreiben?
Ja, ich würde sagen, ich habe gefunden, was ich gesucht hatte in meiner Neugier und auch in meiner Ernsthaftigkeit vom es genau wissen wollen, und habe da einen wilden Ritt an Erfahrungen gemacht. Das sind natürlich so ekstatische Worship-Zeiten, aber auch Gebetszeiten, wo man wirklich aufeinander hört, wo man prophetisch redet, wo man für Heilung betet, wo man Flüche bricht. Ganz verschiedene Formen von Manifestation habe ich erlebt. Und vielleicht ein bisschen stärker aus Beobachterposition dann schon auch extremere Phänomene, wo Menschen wirklich in Ekstase geraten, körperlich auch, sie beginnen zu zittern, sie bekommen einen Lachrausch oder sie fallen hin, wo man jetzt von außen nicht sieht, ist die Person gerade. Im ersten Moment, das erste Mal, dachte ich tatsächlich, die Person wurde ohnmächtig und meine Intuition war, okay, wir brauchen Cola oder so. Und mein Sitznachbar hat dann gesagt, nein, alles gut. Okay. Alles wunderbar. Genau, da habe ich ganz viel gesehen. Vieles hat mich fasziniert, einiges hat mich auch irritiert. Und ich glaube, mir ging es manchmal vielleicht auch wie dir, Thorsten. Gewisse Dinge haben mich auch echt ein bisschen verstört.
Ja. Das kann ich gut nachvollziehen. Wir sind ja ein bisschen generationsverrückt. Also ich habe 1991 meine religiöse Suche angefangen und war dann schon auch schnell, also ich war Landeskirchener, ich habe mich leider wirklich gelangweilt, tut mir ja leid, und habe dann aber auch so Sachen mitgekriegt, Walter Heidenreich, charismatische Bewegung und so. Dann so Worte wie Zungenrede gehört in einer Zeit, als man nicht googeln konnte und versucht sich dann rein. Irgendwann hat man einen gefragt oder so, aber war sehr fremd. Und diese Jahre, 94 war Toronto-Segen, ne? Also die frühen 90er, Mitte der 90er, war das so eine Welle. Wer ein bisschen religiös interessiert war, bekam mit, da kommt was, das wächst. Da sind junge Leute, da ist Bewegung drin, dann hört man Lobpreis und dies und das. Du hast vorhin eine ganze Reihe von Wörtern auch benutzt. Menschen, die das gar nicht kennen, werden sich fragen, wer manifestiert da bitte was und was machen die und so. Vielleicht können wir einfach mal versuchen zu beschreiben, was passiert da in diesen charismatischen, pfingstlichen, erweckten, ekstatischen Kreisen? Was gibt es da für Phänomene?
Also ein Beispiel ist die Zungenrede, die hast du schon angesprochen. Ich habe das dann auch das erste Mal gehört und ich kannte das nur vom Hören sagen. Und dann bin ich da und merke, da sprechen Menschen in unverständlichen Lauten und Silben und sind irgendwie ganz erfüllt. Und ich dachte dann auch, ja, okay, also dann müsste ich das jetzt auch können und machen und habe das auch ganz mechanisch zu Beginn versucht und aber auch dann ziemlich schnell gemerkt, bei mir passiert da irgendwie nichts. Es fühlt sich auch nicht so geistlich an, wie es vielleicht sich anfühlen müsste. Aber das waren so erste tastende Annäherungen, sage ich jetzt mal. Ja. Etwas anderes, wo ich vielleicht mehr Erfahrung, wo ich schneller auch gelernt habe, man muss das ja auch erstmal kennenlernen und eingeführt werden, ist zum Beispiel das hörende Gebet, wo man wirklich sagt, ich bete, wir beten für einen Menschen und lassen dann dem Geist Gottes Raum, um zu wirken. Wir hören, wir achten in uns rein, haben wir Eindrücke für diese Person, vielleicht ermutigende Worte, vielleicht auch wegweisende Worte. Genau, das ist sehr verbreitet. Da habe ich ganz viele Erfahrungen, auch gute, auch schwierige Erfahrungen damit gemacht.
Würdest du das mit prophetischer Rede in Kontakt bringen, dieses hörende Gebet, dass man eine Einsicht, einen Durchblick gewinnt für die eigene Situation oder auch für die Situation eines anderen Menschen? Hat mich gerade erinnert an das, was ja Propheten auch oft machen. Und dann äußern sie das und es ist wegweisend, verändern. Es fällt ins Leben von Menschen und macht da was Gutes.
Ich glaube schon. Ich glaube sowohl als auch. Ich persönlich hatte ein ganz eindrückliches, für mich nach wie vor prägendes Erlebnis, wo an einem Wochenende hatte ein Mann, ich kannte den nicht, der kam auf mich zu, der war viel älter als ich und er war so ganz zögerlich und meinte, er hätte gebetet und er hat einen Eindruck für mich. Und es ist ein schwieriges Bild, er hat mich schon vorgewarnt und ich habe auch gemerkt, er ist wirklich nervös. Und dann hatte er mir, wenn ich das Bild jetzt hier teile, hat er gesagt, ich sehe eine Vase, eine schöne Glasvase und sie zerschellt am Boden in 1000 Stücke. Und dann hat er gesagt, dann habe ich aber auch gesehen, wie diese Stücke wieder zusammengefügt wurden und es wurde eine neue Vase. Man sah, was geschehen war, aber sie war nicht weniger schön und sie war heil. Und ich war so da und dachte, okay, danke schön, keine Ahnung, was ich jetzt damit anfange. Und dann, Wochen später, starb mein bester Freund an einem Autounfall oder an einem Verkehrsunfall. Und da war dieser Moment von Zerbruch und da kam dieses Bild wieder. Und dann würde ich jetzt schon sagen, das waren schon für mich prophetische Worte in dem Moment, weil da gab es dann eine Zeit, da habe ich mich an diesem Bild wirklich festgehalten und gesagt, nein, aber da war dann auch diese zweite Vase und ich glaube daran, dass da wieder was wird. Also ich glaube schon, dass es das gibt. Ich glaube aber auch, dass das auch schwierig ist, also dass da auch, dass man auch vorsichtig sein muss.
Ja. Genau. Also tasten wir uns näher ran. Es gibt Formen der Spiritualität. Da malen wir ein Bild, da singen wir ein Lied, da sprechen wir ein Wechselgesang, wir lesen in der Bibel, wir machen, wir sind aktiv, wir üben, wir spüren vielleicht auch irgendwie Glauben und Gottes Gegenwart. So, und dann gibt's aber auch Formen der Spiritualität, wo die Überzeugung dazugehört, Gott greift ein. Gott gibt ein Bild, Gott spricht, Gott heilt. So, im Namen Jesu werden Dämonen gebannt, Flüche gebrochen, man sieht etwas, man erlebt am Körper Zittern, Lichterfahrung, erhobene Gefühle, unkontrolliertes Sprechen in Lauten, die man selbst nicht versteht, andere verstehen dann was. So, also dieses Gott greift ein, das ist ja irgendwie sowas immer, also Ekstase ist der Versuch, diesen Einbruch, diese starke Transzendenz zu beschreiben. Würdest du sagen, das ist so die Grundessenz, dieses Offensein dafür, dass Gott direkt an uns handelt und wirkt, oder was gehört noch dazu?
Ich glaube auf jeden Fall, also die einen Raum zu gestalten, wo ganz in aller Aufrichtigkeit mit dem Wirken Gottes gerechnet wird. Ich glaube, das ist auch ganz positiv zu werten, oder? Dass man quasi sagt, Gott wirkt noch heute, dieser Geist ist lebendig und er spricht zu uns. Genau, wir werden noch auch über die Gefahren davon sprechen, aber das ist erstmal auf jeden Fall, glaube ich, die Grundvoraussetzung oder die Grundannahme. Und sich auch in den Dienst nehmen zu lassen, wenn man so will. Also auch davon auszugehen, Gott spricht noch heute durch mich auch oder durch andere zu mir.
Und es ist ja nicht nur ein Sprechen, sondern es ist ja auch ein ermächtigt und befähigt werden, entsprechend zu handeln. Also Teil von religiösen Erfahrungen ist ja einerseits, dass man berührt wird, in Kontakt kommt mit etwas Außernatürlichem, mit etwas Transzendentem, mit Gott, mit der göttlichen Wirklichkeit. Dass da aber dann am Ende eben auch ein entsprechendes Handeln daraus folgt. Also ich würde an dieser Stelle gerne so auf die sogenannten Charismen, auf diese spektakulären Gnadengaben des Heiligen Geistes zu sprechen kommen. Also es ist jetzt bereits deutlich geworden, wir sprechen von einer Spiritualität, in der das Wirken des Heiligen Geistes ganz klar im Zentrum steht. Und das Wirken des Heiligen Geistes wird erlebt in bestimmten Erfahrungen. Aber jetzt auch diese Erfahrungen, wo Menschen ermächtigt werden, indem sie in einer gewissen Weise begabt werden. Das würde mir noch interessieren. Ich fand das, Peter Zimmerling, der Theologe aus Leipzig, hat habilitiert auch über charismatische Bewegungen. Und er ist da auch in einer wunderbaren Weise fair, offen und wohlwollend, auch kritisch damit umgegangen. Und er sagt, ja, da ist eine große Offenheit dafür, sozusagen auch eine Atmosphäre zu schaffen, eine Kultur zu schaffen, in der man überhaupt mal diesem befähigenden, ermächtigenden Wirken des Heiligen Geistes Raum gibt. Was denkst du dazu? Was hast du da für Erfahrungen gemacht im Hinblick auf diese besonderen Befähigungen? Also manche haben wir ja schon genannt. Zungenrede und sowas. Aber gibt's da noch weitere Erfahrungen? Oder auch, was hast du da bei anderen gesehen? Ist das was Ermächtigendes?
Ich glaube, das ist etwas sehr Ermächtigendes, wenn die Vorstellung herrscht, dass Gott durch dich zu anderen spricht. Und das fand ich auch ganz spannend bei mir. Das eine ist ja Eindrücke oder eben so Gebete zu empfangen und das andere ist aber auch das selber weiterzugeben. Und es war nicht weniger spannend für mich zu merken, auch ich hatte über die Zeit Eindrücke für andere. Auch ich habe gemerkt, wenn ich bete, dann sehe ich Dinge, dann habe ich also sehe ich Bilder vor mir, wenn ich an diese Person denke im Gebet. Und das sind auch schöne Erfahrungen, wenn man das dann teilt und merkt, da klingt etwas an. Da geschieht vielleicht auch etwas beim anderen. Und vielleicht, jetzt rückblickend, ich habe eine gute Beobachtungsgabe, ich habe einigermaßen Menschenkenntnis. Und doch würde ich sagen, war da auch mehr. Oder kann man, oder vielleicht ist es ein Gemisch von beidem. Ich würde das vielleicht auch gar nicht so, ich würde nicht sagen wollen, ich habe gebetet und Gott sagt jetzt Doppelpunkt. Das finde ich schwierig, aber das Gefühl oder das Erlebnis zu machen, dass man jemanden ins Leben gesprochen hat, weil man im Gebet offen war für das Wirken des Geistes, finde ich ganz sehr ermächtigend.
Ja, total interessant. Ich habe da eine ganz eigene Erfahrung gemacht. Und zwar, ich habe oft, das ist ja wirklich menschlich, diese Déjà-vu-Erfahrungen. Was aber für mich wirklich außergewöhnlich war, war, dass ich in bestimmten Situationen mich an Träume erinnern konnte und dass ich dann aus diesem Hervorholen dessen, was ich da schon mal geträumt hatte, tatsächlich befähigt wurde, in dieser Situation entsprechend zu handeln. Und das Krasseste war, als wir in Vancouver, da war ich noch alleine und da habe ich für meine Frau und mich, haben wir eine Wohnung gesucht, eine Doppelgarage, also sehr klein, und die musste komplett renoviert werden. Und dieser Renovierungsprozess, der lief vollkommen daneben. Ich hatte noch Prüfungen, Examen und dann wusste ich, in ein paar Monaten heirate ich, bis dahin muss das fertig sein. Ich war völlig überfordert. Der Vermieter hat sich einen Dreck gekümmert. Und dann sitze ich dort in den Farben, im Staub, im Dreck, mittendrin und weiß nicht mehr aus noch ein. Ich hätte fast geheult. Und in dem Moment werde ich zurückkatapultiert in einen Traum. Und in dem Traum saß ich exakt genau in diesem Raum. Und in diesem Traum hatte ich aber geträumt, wie diese Doppelgarage aussehen wird, wenn sie fertig ist. Und in diesem Moment habe ich gesagt, ich gebe jetzt noch nicht auf. Wenn da was dran ist, kommt's gut. Und am selben Tag oder ein paar Tage später kam mein Vermieter, sagte, Mensch, was machst du hier? Das ist ja krass, das sieht ja, und hey, wir brauchen noch einen neuen Teppich und ich hole noch ein paar Handwerker. Und dann wurde das wurde unser erstes Heim, ne? Und also, wenn man das dann natürlich noch anderen Menschen vielleicht so etwas Ermutigendes, etwas Kräftigendes in einer konkreten Situation mitnehmen kann. Und ich weiß, dass ich damals noch so drauf war. Und ich habe dann zu Gott gebetet, also wenn ich die Gabe habe der prophetischen Träume und so, also ich wäre am Start, ne, her damit. Ne? Und ja. Aber es wurde nichts Größeres draus. Ich habe das häufiger eher für mich empfangen. Ne? Ich finde total interessante Erlebnisse. In die Richtung geht's, oder? Also dann wäre auch ich eigentlich so ein bisschen so charismatischer Typ an dieser Stelle?
Ja, ich denke schon. Also zumindest in den Kreisen, in denen ich mich bewegt habe, war das auch gar nicht so ein Thema, wer jetzt welche Gabe hat, so im Sinne von einem Diplom, das ich mir jetzt da an die Wand nagle, sondern gewisse Menschen erleben mehr im Gebet für andere. Andere hatten wenn man jetzt so will, die Gabe der Zungenrede. Etwas, das da hatte ich jetzt nie Zugang, habe ich heute noch nicht. Aber das war, glaube ich, so ein bisschen fluider, würde ich sagen.
Ja. Ich kann auch mal eine Geschichte teilen, wo ich sowas ja irgendwie empfangen habe. Ich hatte als Jugendlicher mal eine intensive Erfahrung mit Psalm 23, wo ich so mit 13 dachte, wow, Gott ist real. Und dann bin ich trotzdem wieder Atheist geworden. Ne? Und als ich so auf der Suche war, religiös, dann war ich überall. Dann war ich mal in einer Freikirche und da war da stille Gebetsgemeinschaft. So, also Leute haben mal gebetet, dann war aber auch lange Stille. Und ich war mir nicht sicher, spinnen die alle, spinn ich jetzt auch, ist das alles Quatsch? Und dann habe ich gebetet, Mann, Gott, wenn es dich gibt und so, zeig's mir doch. Und irgendwie ist dann da einer aufgestanden in der Gruppe, von ganz woanders zu mir gekommen, hat mir die Hand aufgelegt und mir ins Ohr den Anfang vom Psalm 23 geflüstert. Und sich wieder gesetzt. Und da dachte ich, wow, das Ding, das ist ein Ding. Das kann der nicht gehört haben, das weiß kein Mensch eigentlich. Ja. Und ja, solche Erfahrungen, also das war für mich ein Booster. Das war ein Schub, da ist was dran.
Lea, ich glaube, dass die Sehnsucht in einer ekstatischen Spiritualität eine riesige Rolle spielt. Ich würde es jetzt mal theologisch ausdrücken. Ich entdecke in diesen Kreisen oder was ich da lese oft so, da wird ständig, vielleicht durchaus auch mit einem konservativen bis sogar fundamentalistischen Umgang mit der Bibel, wird ständig auf die Apostelgeschichte oder auf bestimmte Geschichten auch des Ersten Testamentes geschielt. Und irgendwie habe ich immer den Eindruck, das ist der große Sehnsuchtsort. Würdest du da mitgehen, dass eine, und wenn ja, was, wie würdest du die Sehnsucht, die in diesem Band von Spiritualitätsspektrum herrscht, wie würdest du die beschreiben?
Ich denke, die Sehnsucht ist eine nach Erfahrung, nach Berührtwerden, nach etwas nachspüren oder empfinden von diesem Gott, der sich gezeigt hat auf diese mannigfaltige Art und Weise in den Geschichten der Bibel und quasi dieses Lebendige auch am eigenen Leib zu erfahren, wirklich auch körperlich, also jetzt in diesem zweideutigen Sinn, zu spüren, zu erfahren und vielleicht sich auch zu vergewissern. Es stimmt wirklich. Da ist wirklich was. Ich lese da nicht nur, ich denke da nicht nur drüber nach, sondern da geschieht etwas mit mir. Ich glaube auch, es ist eine große Sehnsucht nach Emotionen. Oder es fällt mir auf, Gefühle spielen in dieser Art von Spiritualität eine sehr große Rolle. Es wird gelacht, es wird getanzt, es wird aber auch geweint. Gefühle sind positiv besetzt und werden auch nicht als Schwäche angesehen. Übrigens auch nicht bei Männern. Das fand ich eigentlich immer sehr angenehm. Also das hat sich überhaupt niemand irritiert, wenn ich halt geheult habe, weil mir zu heulen zumute war. Also ich glaube, es geht auch ganz stark darum, Erfahrung zu machen und die großen Gefühle zu fühlen. Ja.
Ich denke, das ist ein zentraler Grund für den Erfolg dieser Frömmigkeitsgruppe. So, es ist ja der Wachstumsbereich und das ist weltweit der Fall. Überall wachsen charismatische, pentekostale Gruppen. Das ist auch in der Schweiz so. Es ist auch in Deutschland so. Größte Freikirche inzwischen. Pfingstbewegung in Deutschland, nicht mehr Baptisten. So, es hat sich völlig umgedreht. Insofern sind sie dran an etwas, was heute ja weit verbreitet ist. Sehnsucht nach Erfahrung, Gefühle, Gemeinschaft. Jetzt ist ja, wenn man in den Gruppen ist, das aber nicht die Sprache. Ne? Also man wird ja jetzt nicht sagen, wir haben Sehnsucht nach Gefühle. Man wird sagen, nee, wir nehmen die Bibel ernst und wir sind offen für das übernatürliche Wirken des Geistes und wir erleben das, was die Bibel verheißt. Punkt. Und andere Kirchen erleben das nicht, weil sie da dicht sind oder verstockt oder sich abschließen. Und es ist echt. Gott wirkt unter uns und er wirkt Wunder auch heute. Und heute noch sind Freisetzung von dämonischer Belastung real. Da muss man ja erstmal reinkommen, wenn man auf der Kippe ist. Also so Sachen haben mich ein bisschen verstört. Wie ist es dir gegangen? War das anziehend oder verstörend oder aufregend, zu sowas dazuzugehören?
Ich fand das mega vitalisierend, vor allem zu Beginn. Das war, da geht was. Da erlebt man was. Da wird auch mit etwas gerechnet. Das hat auch ganz viel, das sind in der Regel auch kollektive Erfahrungen. Also, ich würde sagen, das sind in der Regel Erfahrungen, die ich in einer Gemeinschaft suche und oft auch in der Gemeinschaft erlebe. Und das gibt einem ja dann auch ein Gefühl von Zugehörigkeit. Also, wir erleben das jetzt. Das hat mich auf jeden Fall fasziniert.
Es ist auch, ich habe auch den Eindruck, es ist dann auch für junge Leute äußerst sinnstiftend. Gerade wenn man dann eben sagt, und wir haben jetzt etwas von Gott erlebt. Wir haben ein Widerfahrnis, eine Erfahrung der Gegenwart und Wirklichkeit Gottes gemacht. Und das wollen wir natürlich in die Welt hinaustragen. Also dieses missionarische Anliegen. Und wenn du dann dich von Gott in der Kraft seines Geistes gemeinsam mit anderen in diese Welt gesendet weißt, das spielt ja auch eine riesen Rolle dort, weil Also ich glaube, es ist nicht von ungefähr, dass das auch die Gruppen und Bewegungen sind, die dann einfach auch medial gut aufgestellt sind. Ich würde sogar sagen, das sind die zeitgeistaffinsten Gruppen, die wir haben, weil die haben ein sehr, sehr gutes Gespür für das, was gerade an Sehnsüchten im Zeitgeist ist und in welchen Medien sich der Zeitgeist Gestalt gibt. Würdest du da mitgehen an dieser Stelle?
Das glaube ich auch. Und ich finde es eine spannende Beobachtung, nämlich wenn man schaut, theologisch geht es da ja ganz oft um dich und deine Gottesbeziehung. Also das ist ja grundsätzlich eher konzentriert auf das Individuum und so du und Gott, auch die Lieder. Sehr viel in Ich-Form. So ein bisschen ich, meine, mir, Herr, segne du uns vier. Manchmal hat man das Gefühl, aber in der Spiritualität, in der Frömmigkeit ist die Gemeinschaft ganz stark. Das ist, glaube ich, sogar innerhalb der Bewegung eine Art Kontrapunkt, wo man sich dann doch auch gemeinsam vergewissert. Also es geht im Einzelnen um dich und diesen Gott, aber in diesem Kollektiv bist du dann doch auch wieder rückbestätigt, sage ich mal, weil wir die gleichen Erfahrungen teilen und das eben auch nach außen getragen wird, also eben auch sehr inklusiv in diesem Moment ist und sehr einladend. Das ist eine unglaublich große Willkommenskultur, wo Menschen ohne dass es super voraussetzungsreich ist, einbezogen werden in diese Gemeinschaft, Gemeinschaftserfahrung.
Das Wörtchen mehr scheint mir da eine große Rolle zu spielen, wenn wir haben ja eben kurz über diese Sehnsucht gesprochen. Ist jetzt vielleicht schon ein bisschen kritisch, aber ich will auch erst mal staunen. Also manchmal, wenn ich so, also ich war ja selber teilweise auch oder bin immer mal wieder gerne auch in solchen Kreisen und Gottesdiensten und Veranstaltungen. Die Liedtexte haben häufig nicht nur eine Sehnsucht, sondern da hat man Lust, da hat man Hunger, da hat man Appetit auf immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und einerseits finde ich das, boah, die kriegen irgendwie nie genug. Ne? So, das ist dann auch der Punkt, wo ich für mich dann sage, oh, ich glaube, ich habe nicht zu wenig von Gott, sondern ich habe eigentlich zu viel und muss das alles erstmal verdauen, was da von Gott her auf mich einströmt und so. Aber es ist ein ganz starkes Mehr. Wenn wir später noch ein bisschen vielleicht uns auch kritisch damit auseinandersetzen, würde ich da fast sagen, es ist auch eine Steigerungsspirale in dieser Spiritualität. Wie mit eingebaut, weil die Vergewisserung, die braucht irgendwie immer eine höhere Dosis. Aber wir können die Kritik gerne noch ein bisschen zurückstellen. Wobei, ich weiß nicht, wir haben jetzt schon eine halbe Stunde.
Das haben wir jetzt schon 7-mal gesagt, dass uns irgendwann was Kritisches einfällt. Die Leute merken was.
Also ich hätte da noch eine Lanze zu brechen.
Lass uns noch was Positives, genau.
Weil, was mich zum Beispiel auch fasziniert hat und auch immer noch fasziniert, und ich finde, man auch als Stärke sehen muss, es hat auch etwas sehr Anti-Elitäres. Also das ist nicht so spießig oder auch nicht so. Die reformierte Kirche wird oft in diesen Kreisen auch so ein bisschen als bildungsbürgerlich wahrgenommen. Da werden Kant und Kierkegaard in den langen Predigten zitiert und man singt Lieder, die man nicht versteht, mit 10 Strophen. Und das hat für viele einfach auch nicht so viel mit ihrem Leben zu tun. Das ist sehr voraussetzungsreich. Und da schaffen es solche Bewegungen oder auch diese Art von Frömmigkeit, sehr nahe am Leben zu sein und versuchen, schreiben sich das auch auf die Fahne, anschlussfähig zu sein. Es geht in erster Linie nicht so stark um Wissen, sondern um Erfahrung, um dabei zu sein, um eben auch etwas zu erleben. Und das kann man auch kritisch sehen, finde ich aber erstmal auch ein etwas sehr Sympathisches. Also der Versuch, oder es ist ja nicht unbedingt aktiv der Versuch, aber doch, dass man sagt, es ist wichtig, dass man auch eine Erfahrung machen kann, ohne erstmal sehr viel wissen zu müssen.
Und das hat mich auch fasziniert. So Kirche, also ich komme ja aus einer Welt, da waren ja über 80% der Leute Landeskirchenmitglied. So, die hast du aber nie gesehen. Es war eine unsichtbare Kirche, alle gehörten irgendwie dazu. Aber es war im Alltag doch null, dass Menschen gesagt haben, ich als Christ oder wir als Kirche oder Gemeinde. So, und diese vermeintlich wenigen aus der Freikirche, redeten so. Die sprachen von ihrem Glauben, von ihrer Gemeinde. Als ich so in diese Kreise kam, da waren ganz viele Leute, die über ihren Glauben, ihre Gottesbeziehung etwas mitteilen konnten und einen hineinnahmen. Und das fand ich fasziniert, dass diese Menschen sich irgendwie ermächtigt fühlten, quasi als Boten Gottes, Leuten was zu sagen oder so. Und das hat mich irgendwie auch entzündet.
Also ich finde durchaus auch das Hochgestimmte, das Hochangebundene, das Euphorische finde ich einfach angenehm. Und das muss gar nicht unbedingt damit einhergehen, dass man die Abgründe und das Leiden und die Not des Lebens oder des Lebens anderer Menschen vergisst oder nicht wahrnimmt. Aber ich finde das immer ganz stark. Und ich muss zugeben, also das, was mich bis heute in diese Sparte an Spiritualität hineinzieht, ist schlichtweg die Musik. Weswegen ich mich auch ein bisschen mit Musik und der Wirkung von Musik und auch der Wirkung von geistlicher Musik näher beschäftigt habe und bin also auf solider theologischer Grundlage tatsächlich dahin gekommen, dass es im Glauben in allererster Linie um ein Einstimmen geht und dann danach kommt das intellektuelle Zustimmen. Und selbst, also mir geht es dann oft so, selbst wenn ich genau weiß, das ist jetzt in gewisser Weise wirklich Unfug, was da in den Texten steht. Aber dieser Sacropop, diese durchaus ja auch sehr einflussreiche Art von dem, was wir Worship-Musik nennen, das ist nicht nur eine kulturelle Größe mittlerweile geworden, ein Milliardenmarkt, sondern das ist auch das, wo ich denke, ja, also das brauche ich, das tut mir gut. Ich erinnere mich, dass ich aus manchen Gottesdiensten flotsch, nass, geschwitzt nach Hause gekommen bin. Und ich würde sogar behaupten, dass das mir den Weg geöffnet hat. Ich bin ja da eher sehr konservativ aufgewachsen, aber den Weg geöffnet hat, dass ich auch sonst mal tanzen gehe, dass ich in die Disco gehe, dass ich in den Club gehe, dass ich da mal so richtig abgehe. Und das habe ich in erster Linie aber tatsächlich gemerkt, als ich von diesem Geist des Lobpreises, der vielleicht Heiliger Geist war, vielleicht war das aber einfach auch ein Phänomen, was wir ja auch an Konzerten oder sonst wo haben, einfach mal miteinander abgehen. Und mir war es dann auch egal, obwohl ich kognitiv genau wusste, nee, das kann ich nicht unterschreiben. Es war trotzdem cool, es war trotzdem schön. Und ich brauche das für meinen Glauben, dieses Überschwängliche, dieses Pralle, diese Fröhlichkeit, dieses jetzt feiern wir das und machen da mal Party.
Jetzt haben wir eine Reihe von Dingen genannt, wo man sagen kann, es ist schon nachvollziehbar für uns, so diese Sehnsucht nach einer Wiederverzauberung der Welt. So, es gibt ja diesen Ausdruck von Max Weber, moderne Neuzeit, Säkularisierung ist Entzauberung. Einst war Gott überall und Jesus war nicht nur im Brot und Wein, eigentlich war hinter jeder Ecke, konnte man ihn treffen. So, und säkulare Welt heißt, Religion ist Privatsache, unsichtbar, raus aus der Öffentlichkeit, sagt lieber nichts drüber oder so. So, und da die Sehnsucht, ich möchte es spüren in meinen Gefühlen, im Körper, in Gemeinschaft, hat was. Macht einen Riesenunterschied. Und gerade Menschen unter Druck mit Problemen, mit was weiß ich, Geschichten, Drogen, Geld, Gewalt und so weiter, habe ich schon viel gesehen, dass so eine Frömmigkeit Leuten Kraft gibt, Sachen zu verändern, die du dir nicht einfach so aus dem Ellbogen saugst. So, da ist wirklich was dran. So langsam müssen wir jetzt aber doch liefern und sagen, haben wir da doch kritische Fragen? Trotz allem sind wir da ungläubige Zweifler geworden. Was kann denn schiefgehen bei etwas, was sich so schön anfühlen kann?
Ja, ich glaube, die Kehrseite des Charmes sind auch beinhaltet Gefahren. Es ist sehr anfällig auch für Druck, für Missbrauch, auch für Manipulation. Ich denke, wir Menschen sind uns nicht ganz so durchsichtig, wie wir das manchmal denken. Auch unsere Motive nicht, ob wir die bewusst oder unbewusst haben. Und da gibt es schon einige Gefahren. Ja.
Zum Beispiel hast du irgendwas erlebt, wo dir mal mulmig wurde.
Genau, ich habe ja ein sehr schönes, bewegendes Erlebnis erzählt. Ich hatte auch andere Erlebnisse. Es gab auch beispielsweise den Moment, da kam ein Mann auf mich zu. Wir kannten uns von der Kirche und er hat mir seine Liebe gestanden und ich habe nicht dieselben Gefühle empfunden und das kommt grundsätzlich vor. Es ging dann aber so weit, dass er der felsenfesten Überzeugung war, ich bin die Frau seines Lebens, weil er hat gebetet, er hat mit seinen Freunden gebetet. Und das sind dann ganz schwierige Momente, weil entweder fühle ich das Falsche oder er hat falsch gehört oder Gott erlaubt sich hier einen makabren Spaß. Auf jeden Fall sind das ganz heikle Momente. Und wenn es dann noch existenzieller wird, wenn es um Heilung geht, um Leiden geht, dann wird es ganz, ganz schnell schwierig. Ja.
Also Gott hat ihm gesagt, dass du die Auserwählte für ihn bist. Und das ist bezeugt und bestätigt durch andere, die denselben Eindruck von Gott bekommen haben. Ne?
Genau, es bringt uns beide in eine dumme Situation.
Absolut.
Und unter Umständen hätte das auch lebenslange Folgen für uns beide.
Ja, absolut. Und scheiden lassen darf man sich ja nicht. Erst recht nicht, was Gott zusammengefügt hat. Also wenn das so krass ist, dass Gott zusammengefügt hat, darfst du nicht dran rühren. Ja, man kann so Erfahrungen machen. Ich habe auch sehr früh mal so mitbekommen, irgendjemand, da haben Leute in sein Leben ein Wort von Gott, die haben gesagt, also hier Prophetie, ganz klar, wir alle sehen das. In deinem Leben wird das und das passieren. In einem Jahr kommen wir wieder und dann ist das und das passiert. So, und dann kamen die nach einem Jahr wieder und das war nicht passiert. Ich lasse das mal ganz anonym, sind ja alles wirkliche Menschen mit dem echten Leben und so, ne? Und der hatte ein schönes Leben und der hat auch wirklich was bewegt und der hätte eigentlich super unterwegs sein können, aber der ist daran schier zerbrochen. So, der ist in so eine Depression geschlingert, denn was stimmt denn jetzt nicht? Hat er nicht genug geglaubt? Oder haben die Leute sich verhört? Hat er die falschen Freunde? Hat er irgendwo Schuld auf sich geladen? Hat Gott ihn verlassen? Woran liegt's? Und dann wird das alles durchgegangen und dann bekennst du Sünden und bekennst noch mehr Sünden, dann hinterfragst du, aber es könnte ja Zweifel sein. Und es gab keinen Ausweg, der kam nicht mehr raus aus der Nummer. Was geht da schief bei solchen Erfahrungen?
Mhm. Ich frage mich, ich würde es aber am liebsten direkt an die Lea weitergeben. Es werden ja große Versprechungen gemacht in dieser Form von Spiritualität. Versprechen auf Wohlstand, auf Glück, auf erfülltes Leben und. Kann diese Spiritualität halten, was sie verspricht? Und was waren so die gewichtigsten Gründe oder Erfahrungen, dass du gesagt hast, ich nehme da eher Abstand von? Du hast dich ja zurückgezogen aus diesen Kreisen und diese Art der Spiritualität, wenn ich das richtig verstehe, hinter dir gelassen.
Ja, da gab es für mich persönlich ganz verschiedene Gründe, aber vielleicht zum ersten, als Antwort auf die erste Frage, wenn natürlich der Glaube von so Spitzenerlebnissen lebt oder auch von diesem Rausch der Erfahrungen und immer die ganz großen Gefühle gesucht werden, dann hangelt man sich quasi von Gottesdienst zu Gottesdienst oder von Konferenz zu Konferenz, und der ganz normale Wahnsinn des Alltags wird dann ganz schwierig. Als Mutter von zwei Kindern kenne ich diesen normalen Alltag. Und wenn da eben nicht ständig Feuer vom Himmel fällt oder so, dann wird es ganz, ganz schnell schwierig. Ich habe auch schon gehört, dass man so von einer manisch-depressiven Frömmigkeit spricht. Da geht es ganz weit nach oben und es geht dann irgendwie aber auch ganz weit nach unten, wenn eben Dinge nicht geschehen oder wenn man dann so vor unerklärlichen, unerfüllten Prophetien steht. Genau. Mhm. Ich glaube, für mich vermutlich die größte oder eine der größten Schwierigkeiten war, dass es schon eine starke Stimmung war. Da gab es eine große Polemik gegenüber vernunftgemäßen Glaubenszugang und da musste ich schon auch einiges über mich ergehen lassen. Ich bin schon ein Kopfmensch, ich bin ein sehr analytischer, denkender Mensch und auch ein sehr fragender Mensch. Ich will den Dingen auf den Grund gehen und das wurde zunehmend zur Hypothek für mich. Und da kamen dann auch Dinge wie, ja, Gott möchte schon wirken, aber dein Geist, dein Fragen, dein Wissen wollen steht dir im Weg, vertrau dem Herrn, nicht deinem Verstand. Das sind dann so schwierige Momente. Und das ist dann fast schon ein bisschen so, nach dem Motto, je unerklärlicher, desto besser. Und ich denke, das ist schon eine große Gefahr, dass sich diese Art von Spiritualität nicht primär nach vernunftmäßiger Auseinandersetzung ausrichtet oder sucht. Genau.
Ja, was das Versprechen ist, dass die Erfahrung unmittelbar gewiss macht. So, und wenn du dann sagst, ja, aber lass uns das nochmal hinterfragen oder überprüfen, gibt's da noch eine zweite Meinung oder so, stellst du das System irgendwo in Frage, ne?
Genau. Ja. Genau.
Ja. Und ich selbst fand, also ich bin ja in Kreisen dann gelandet, die waren super anticharismatisch. Die waren witzigerweise das ganze Spiegel verkehrt. Sie haben immer gesagt, er ist der Teufel. Das ist eigentlich so ähnlich, ne? Die waren auch super spiritualistisch. Aber die waren sich ganz sicher, Toronto-Segen da, also das war so eine Welle, da sind viele umgefallen und gezittert und gebebt und gejault und gebellt und wer weiß wie und so. Und da war mein Umfeld sicher, das sind dämonische Kräfte und das ist Zeit der Verführung und Sichtung und das bricht jetzt ein in unsere Welt. Was ich in den Kreisen interessant fand, auch wenn ich die auch komplett übertrieben fand, war deren Betonung, in der Bibel kann man doch lernen, ekstatische religiöse Erfahrung gibt solche und solche. So, Paulus schreibt den Korinthern ja, hier von den Geistesgaben erzähle ich euch was. Als ihr Heiden wart, zog es euch mit Macht zu den stummen Geistern. Also, Charismatiker wart ihr vorher auch schon. Ihr habt vorher was erlebt. Oder nehmen wir Altes Testament randvoll. Auch falsche Propheten geraten in Ekstase, geraten in Verzückung. Saul, Baalspriester, ne? Also Verzückung, Ekstase, Hören, Visionen. Gibt's bei richtigen und falschen Propheten, bei Gläubigen und Ungläubigen. Man müsste es halt prüfen. Man bräuchte Kriterien, wenn man in Strängen ist und es gibt gefährdete Gemeinden. Also ich würde überhaupt nicht sagen, Pfingster-Charismatiker sind da alle auf dem Irrweg. Aber ich würde sagen, es gibt die Gefahr, die Erfahrungswelt für sich so zu vereindeutigen, dass man nicht mehr hinterfragen und prüfen kann. Oder was war dein Eindruck dabei?
Und ich glaube, ich stimme dir zu und ich denke, da passt eine andere Beobachtung auch ganz gut dazu, denn wo so ekstatische Spiritualität viel Raum einnimmt, ist man in aller Regel nicht basisdemokratisch organisiert. Mm-hmm. Da gibt's klare charismatische Anführer, die quasi dann auch, wenn man so will, vor die Vision vorgibt oder auch den ich sag mal theologischen Rahmen absteckt. Und ich glaube, die braucht's genau darum, um quasi auch so gewisse Dinge in Schach zu halten vielleicht oder zu schauen, dass man irgendwie das theologische Programm dann nicht gefährdet ist durch die Vielfalt von Eindrücken oder von Erfahrungen und so weiter. Ja.
Also ein gewisser Widerspruch ja dann, weil einerseits hast du am Anfang gesagt, das ist eine Demokratisierung, weil das gerade dieses hörende Beten oder auch andere Dinge, der Lobpreis, das ist total schön. Ich staune auch immer wieder, wie in solchen Gemeinden, in solchen Bewegungen einfach auch junge Menschen gefördert werden und ihre ganz natürlichen Fähigkeiten und Kompetenzen und Begabungen entdecken und entfalten dürfen, auf jeden Fall. Wie hast du den Eindruck? Also aus der Geschichte weiß ich auch, es waren immer wieder ganz starke, charismatische Leader-Persönlichkeiten, hauptsächlich Männer, aber wir haben in unserem Gespräch eben vorher auch gesagt, es gab da auch Frauen, die da so ein bisschen, soll ich jetzt sagen, gurumäßig oder so unterwegs waren. Ist das heute noch so, dass das wirklich spürbar ist? Und könntest du das mal so konkret vielleicht machen? Wie fühlt sich das dann an? Ab wann greift das?
Ich würde schon, es ist schon meine Beobachtung, dass es immer noch so ist. Zumindest gibt es eine klare Spitze. Und das ist tatsächlich auch ein bisschen paradox, weil in dieser Hinsicht ist dann eben nicht mehr inklusiv. Und das merkt man unter anderem daran, dass man gewisse Einsichten können nicht vom Geist kommen. Oder nicht vom richtigen Geist, sage ich mal. Okay. Wenn sie halt nicht den Überzeugungen dieser Gemeinde entsprechen. Also wenn das eine Gemeinde ist, die in der Homosexualität beispielsweise nicht gut geheißen wird, als ein Problem oder eine Sünde vielleicht sogar gesehen werden, dann kann es nicht sein, dass du als ein Schaf in dieser Herde den Eindruck hast, ich glaube Gott hat kein Problem damit. Also ich glaube, da spürt man dann schon die Spitze, die auch etwas vorgibt oder den Rahmen absteckt, sage ich mal.
Das finde ich jetzt total stark, weil ich habe das auch schon oft gedacht. Einerseits die Sehnsucht und die Betonung der Erfahrung durchaus auf Kosten der Theologie. Aber dann habe ich gedacht, puh, jetzt kommt aber die Theologie doch heftig durch die Hintertür rein. Und es darf dann am Ende aber nur der Gott rauskommen oder der Geist rauskommen und das an Statements rauskommen, ja, was irgendwie von oben vorgegeben wird, was rauskommen soll. Und das war also dann, ich würde sogar sagen, würdet ihr übereinstimmen, es ist häufig eine extrem konservative Theologie in diesen Kreisen. Es ist ganz stark biblizistisch, es ist ein ganz bestimmtes Verständnis, eine bestimmte Hermeneutik auch, die dort angewendet wird. Und das ist häufig so, dass bis hin auch, ja, du hast jetzt das Beispiel von sexualethischen Fragestellungen genannt, es geht da recht konservativ zu insgesamt. Und die Theologie ist, nach außen sieht das oft modern aus, aber die Theologie dahinter, finde ich oft, die ist noch gar nicht mal in der Moderne angekommen, geschweige denn in der Spätmoderne.
Weil ich schon auch, also ich habe lange gebraucht, das zu merken. Was auch daran liegt, finde ich, es steht viel weniger fest als in den Landeskirchen. In den Landeskirchen steht extrem viel fest. Zu allen möglichen Fragen gibt es irgendeine Festlegung und dann ist das so. Und alles andere ist dann jahrelang Gremiensynode. In solchen Bewegungen kannst du viel schneller was ändern. Also eigentlich Führungsfiguren können enorm viel ändern. Kleine Gruppen von Menschen können Freiräume schaffen, Dinge gründen, machen und so. Man hat das Gefühl, vieles ist möglich. Und dafür ist aber manche wenige Dinge sind komplett unmöglich. Da ist einfach die Leitung und ein paar Festlegungen, die sind dann von Gott. Da kannst du überhaupt nicht mal diskutieren oder Vielfalt aushalten.
Das ist dann DNA der Gemeinde.
Das ist dann DNA. Und die ist natürlich biblisch. Ja. Also da würde man ja nicht sagen, das ist DNA unserer Gemeinde. Man würde sagen, das ist die Bibel. Das ist von Gott. Und natürlich ist es dann was der Leiter glaubt, dass er von Gott empfangen hat. Aber da brauchst du nicht mehr diskutieren. Ne?
Und ich glaube, damit hängt auch eine weitere Gefahr zusammen, denn es herrscht in der Regel in solchen Gemeinden eine große Traditions- und Geschichtsvergessenheit. Also man hat schon irgendwie das Motto ist so ein bisschen Tradition ist, was übrig bleibt, wenn der Geist die Gemeinde schon lange verlassen hat. Und man schließt mit seinen Erfahrungen eigentlich direkt an der Apostelgeschichte an. Und diese 2000 Jahre Kirchengeschichte, all die Erfahrungen und auch Fehlentwicklungen und Lernmomenten der Gemeinde, oder der Kirche, die werden gar nicht wahrgenommen und so wiederholen sich dann auch gewisse Muster. Das ist dann manchmal schon auch fast naiv, wo ich denke, da schert man sich auch ein bisschen zu wenig darüber, was schon gedacht und geglaubt und gemacht wurde. Für mich war das so mein, als ich dann an die Uni kam, das hat auch sehr viel Überwindung und Mut gekostet und so Entschlossenheit, das war tatsächlich, so habe ich viel aufgearbeitet. Ich habe mich intensiv in den ersten Jahren mit Kirchengeschichte befasst. Habe auch schnell eine Stelle bekommen bei Peter Opitz, der damalige Lehrstuhlinhaber. Und das war so eine persönliche Aufarbeitung für mich. Ich glaube, er ließ mir da auch ein bisschen Spielraum vielleicht aufzuarbeiten, wie ist das überhaupt geschichtlich entstanden, diese theologischen, auch spirituellen verschiedenen Frömmigkeiten. Und da habe ich unglaublich viel gelernt und gemerkt, wir waren gar nicht die Ersten, die dachten, wir wissen es jetzt.
Genau. Ja, es hat ja eine ganz lange Geschichte. Ne? Und was dann heute Ekstase ist, das nannte man früher Enthusiasmus. Und Enthusiasmus kann man Jahrhunderte zurückführen und dann bricht da immer wieder was auf. Und das öffnet einem natürlich schon die Augen, ne? Dass man gar nicht so exklusiv vielleicht ist oder nur so biblisch.
Lea, ich wollte dich heute etwas fragen, was du zu einer verwegenen These von mir denkst. Ich habe den Eindruck, dass diese charismatische und diese ekstatische Spiritualität, die wir in diesen neokarismatischen oder pfingstlerisch-charismatischen Gruppen haben, erleben, die dort Gestalt gewinnen. Ich sage es jetzt mal ganz kurz, das ist ein Durchlauferhitzer. Und ich habe den Eindruck, einerseits bin ich dankbar für diesen Durchlauferhitzer, da kommen wenigstens noch Leute irgendwie zum Glauben dazu. Und dann werden die irgendwann enttäuscht, steigen aus, massenweise steigen sie aus. Der Durchlauferhitzer ist aber so stark, die haben immer noch Wachstum, ne? Und die dann aber irgendwie so wie aussteigen oder nicht mehr mit können oder wollen oder wie auch immer, die landen dann bei so Typen wie uns und hören unseren Podcast und oder wie du fangen an und gehen ihrer Begabung theologisch zu arbeiten nach. Kannst du dem was abgewinnen? Weil du bist ja nun doch eine, die auch entschieden gesagt hat, das ist nichts mehr für mich. Und ich denke, du kennst, es würde mich gar nicht wundern, wenn du in Kontakt wärst mit Menschen, denen es genauso ergangen ist. Was hältst du von meiner Durchlauferhitzer-Hypothese?
Ja, ich bin weitergezogen, auch bewusst irgendwann, aber ich habe das nicht fröhlich gemacht. Ich habe daran auch gelitten. Und ich vermisse auch gewisse Dinge. Also ich würde jetzt nicht sagen, es ist nur ein Durchlauferhitzer. Ich habe da schon auch viel gelernt und da war mir schon auch, das vieles hat mir schon auch entsprochen. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, ich komme an eine Grenze, vor allem auch theologisch, auch von meinem verstandesmäßigen Zugang. Und ich glaube schon, das geht ganz vielen so. Die fühlen sich, ich sag mal, von der Form und vom Stallgeruch her eigentlich ganz wohl in diesen Kreisen, aber theologisch können die dann nicht mehr mitgehen. Also ich denke, ich zähle mich vermutlich auch zu einer Gruppe, die sind nicht mehr in diesen Kreisen, aber die sind auch irgendwie nicht so richtig in der Landeskirche angekommen. Ich denke schon, dass ich angekommen bin in der Landeskirche, aber viele meiner Kolleginnen, Kollegen, Freunde sind das nicht. Weil die Form, der Stallgeruch in der Landeskirche schon ein Kulturschock ist. Also ich dachte dann, bei diesen vorgelesenen Predigten und Gebete in Reimform und so, das ist schon sehr anders. Da dachte ich bin jetzt per se mit Gott und irgendwie alles ein bisschen förmlicher und ja.
Und ich kann das als erholsam empfinden, dass Kirche quasi so ein druckfreier Raum ist. Aber biografisch denke ich eigentlich oft, ich wäre dadurch nicht ins Christentum gezogen worden. Ins Christentum gezogen wurde ich durch diese Hochdruck-Leidenschaftsreligion. Und Landeskirche ist so ein wohltuendes Abklingbecken, wo die Restfärme historische Aufbrüche einfach wirklich so ist, dass man davon gut leben kann. Aber ich frage mich schon, warum geht nicht beides? Warum kann man nicht die Leidenschaft des Glaubens und die Klarheit des Verstandes und die Tiefe der Gefühle und die Dichte der Gemeinschaft und die Aufgeklärtheit im Umgang mit eigener Geschichte, wär doch auch schön, ne? Woran hängt das denn, dass das so schwer scheint?
Du sprichst mir aus der Seele. Ja. Da wünsche ich mir, da habe ich ganz viele Wünsche für beide Seiten, wenn man das jetzt mal so irgendwie als Fronten aufziehen möchte, was ich immer vermeiden möchte. Aber ich fände es ganz schön, wenn man fragen darf. Ich habe mich irgendwann dazu entschlossen, ich hatte eine witzige Vorstellung. Ich habe mir überlegt, wenn ich meinem Mann sagen würde, wenn ich nicht so viel darüber nachdenke, dann liebe ich dich unglaublich. Das wäre das schlechteste Liebesgeständnis auf dem Planeten. Ja. Aber so fühlte ich mich oft gegenüber Gott, dass ich darf nicht so viel nachdenken, nicht so viel fragen. Und ich denke, wenn man das verbinden kann, man darf fragen, man darf. Gott hat auch keine Angst vor Fragen. Das wäre ja ein mickriger Gott, wenn er peinlich berührt ist von unserem Nachfragen. Und gleichzeitig diese Offenheit, Emotionen zuzulassen. Einfach auch mal zu feiern, mal ein bisschen was zu wagen, diesem Geist Raum zu lassen. Das wünsche ich mir dann manchmal in reformierten Kontexten ein bisschen mehr. Dass man Gottes Möglichkeiten nicht einschränkt, weil man sie für unmöglich hält.
Ja.
Ich stimme dem zu, was du gesagt hast, jetzt, dass es bei vielen Menschen ist, auch meine eigene Erfahrung, auch die ich bei anderen beobachtet habe und die sie mit mir geteilt haben, dass das Intellektuelle, auch die Redlichkeit, die Wahrhaftigkeit und die Ehrlichkeit irgendwann für diese Menschen nicht mehr möglich war, so dass sie einfach gesagt haben, das kann doch nicht sein, dass wir an allen Ecken und Enden uns wirklich unser Leben leben auf dem Hintergrund von wissenschaftlichen Erkenntnissen, von Dingen, die wir für gesetzt halten. Na klar, die werden sich auch wieder ändern, aber das ist doch eine Basis, die sich bewährt hat. Aber im Hinblick auf Spiritualität und Glaube, das kriegen wir nicht mehr übereins. Der zweite Grund, warum ich den Eindruck habe, dass diese ekstatische Spiritualität für viele Menschen an einen Punkt kommt, wo sie nicht mehr weiter so leben können, glauben können, das gestalten können, ist einfach die Erfahrung der Widerwärtigkeiten und der notvollen Seiten, der leidvollen Seiten des Lebens. Dass sie merken, da klafft jetzt was auseinander, weil eigentlich sollte das so nicht sein. Eigentlich ist es klar, wenn ich es mit dem Heiligen Geist zu tun habe, mit dem, was er da so wirkt, auch in Zeiten des Neuen Testamentes, da müssten Wunder möglich sein, da müsste erfülltes Leben möglich sein und so. Also das wird mir auch immer oft genannt, durch die Erfahrung, dass das Leid kommt, nicht mehr geht. Ich weiß von vielen Menschen, die gesagt haben, ich habe mich dann als Fremdkörper gefühlt. Es hatte auch keinen Platz mehr in den Veranstaltungen. Da wurde klar der Tarif durchgegeben, das ist eine Celebration.
Ja.
Und wir haben hier gute Stimmung. Und das gehört hier nicht hin. Sodass sie dann gemerkt haben, ja, dann kann ich nicht in den Gottesdienst gehen. Und irgendwann konnten sie dann aber auch überhaupt nicht mehr in diese Veranstaltungen gehen. Also ich weiß nicht, ob das für euch am Ende hier nochmal eine interessante Spur wäre. Ich bemerke, einerseits habe ich es bei mir selber gemerkt, aber auch bei den Menschen, die diese Kluft zwischen Alltag und ekstatischen, euphorischen, enthusiastischen, also Enthusiasmus in Gott sein, Gott in mir, ich in ihm, ganz nah beieinander. Menschen, die versuchen, diese Kluft zu ihrem Alltag zu schließen, die betrachten ihren Alltag, ihr Leben, aber auch in einer ganz bestimmten Weise und erzählen sich ihr Leben in einer ganz bestimmten Art und Weise, wo eben das alles irgendwie zusammenspielt und die Bibel und bestimmte Glaubenssätze und dann wird das verbunden mit allen möglichen Erfahrungen. Wie funktioniert das? Also wie hast du oder wir oder auch Menschen aus dieser Sparte von Spiritualität, wie gelingt es einem trotzdem, diese Kluft zu überbrücken? Oder ist das irgendwie, ich weiß nicht, das ist eine.
Also ich finde das eine schwierige Frage und auch, also da glaube ich, wird manchmal Leid auch vergrößert dadurch, dass es eben kein Raum hat, dass es eben Zeit ist, eine Celebration zu feiern und fröhlich zu sein. Ich habe nicht so direkt eine Antwort, aber ich sehe das Problem oder die Schwierigkeit. Ja.
Ich finde die Menschen oft sehr achtsam. Ne? Sie beobachten ganz fein, fühlig auch bestimmte Details, bestimmte Konstellationen im Alltag. Und wie selbstverständlich verbinden sie das dann mit, ja, da ist jetzt in besonderer Weise aber der Geist Gottes am Werk. Und wenn sie dann ihre letzten Tage oder so erzählen, habe ich ständig den Eindruck, die sind immer auf Tuchfühlung, auf unmittelbarer Tuchfühlung mit Gott, fühlen sich von A bis Z von Gott geführt, geleitet und können so auch das, was sie an Not oder Leid oder an Widerstand erfahren, können sie irgendwie wie in einen großen Narrativ integrieren, der ihnen dann auch von außen noch bestätigt wird. Also sie bekommen auch große Bewunderung und Anerkennung, wenn sie das durchhalten. Und wenn ihnen dann im Alltag oder in der Welt gespiegelt wird, oh, du bist aber schon ein ziemlicher Exot oder sie fühlen sich als isoliert, dann gibt das wieder eine Rückkopplungsschlaufe und sie fühlen sich bestätigt, weil man ihnen zeigen kann, naja, also wir sind ja auch besonders unterwegs im Glauben und wir sind ja auch und in die Welt gesendet, missionarisch und da gehört die Erfahrung halt auch irgendwie mit dazu, dass du. Ja, und wir wissen mittlerweile, wie schnell man zum Märtyrer gemacht werden kann, wenn man in einer bestimmten Weise so ja sein Leben gestaltet.
Also ein kleines bisschen beneide ich das auch, diese Vorstellung und diese Erklärung oder diese wo man alles deuten kann und alles so klar scheint. Das ist auch ein Leiden, wenn man merkt, ich kann das nicht. Ich leide an dem Zustand der Welt und ich kann es überhaupt nicht deuten und ich sehe überhaupt nicht, wo jetzt da Gott wirkt oder ich denke, das ist eine Spannung, die für viele schwer auszuhalten ist. Sobald man das mal zulässt, ist eben, dass man es eigentlich nicht deuten kann, dass es eigentlich keinen Sinn macht. Ja.
Und das ist irgendwo die Herausforderung. Ne? Mich hat in der Beschäftigung mit so charismatischen Frömmigkeiten sehr bewegt. James Baldwin, Schriftsteller, Bürgerrechtler, Schwarzer aus den USA, der war jahrelang Prediger einer Pfingstgemeinde. So, und der ist später da ganz raus, weil er nicht nur schwarz, sondern auch schwul war. Und es gab überhaupt keinen Ort für ihn in diesen ganzen Welten und so. Ne? Und im Rückblick, wirklich als renommierter Schriftsteller, hat er nochmal gesagt, also trotzdem, er hatte nie was Vergleichbares erlebt, wie diese Begeisterung, diese Fülle. Keine Musik ist so wie diese jubelnden Gläubigen, diese Begeisterung und diese Raserei, die Kraft und die Herrlichkeit. Ich kenne nichts Vergleichbares. So, und dann sagt er, aber das Ding war, Menschen, die da tief drin waren, diese Aversion gegen Bildung, Aufklärung, Wissenschaft, diese Unfähigkeit einfach mal anzuerkennen, manches ist anders, als man früher gedacht hat, auch Bibel, auch kritische Fragen, und das Verdrängen von Ungerechtigkeit, das Verdrängen von handfester Politik und sozialen Krisen. Du kannst noch so begeistert sein, aber wenn es dich nicht befähigt, in der Wahrheit und in der Liebe zu leben, dann ist das ein Riesenproblem. So, dann schadet's am Ende mehr. Und irgendwo hat er die Sehnsucht behalten, geht das nicht beides, ne? Die Erfahrung der Begeisterung zu verbinden mit der Bereitschaft zur Nüchternheit und Wahrhaftigkeit, aber auch zum Engagement und zur Solidarität. Und da scheint aber irgendwo so, dass die Fehlanzeige in der christlichen Welt zu sein. Irgendwie muss man sich immer doof entscheiden. Vielleicht die Hoffnung oder die Chance der Ökumene. Es gibt ja so ökumenische Versuche. Lass uns mal miteinander reden. Vielleicht haben die jeweils anderen etwas, was uns fehlt. Vielleicht müssen wir uns aber auch Einseitigkeiten zeigen lassen, die wir gar nicht spüren, die anderen aber sehen.
Ja, unbedingt. Großes, ja. Und auch Begegnungen schaffen, die nicht einfach ein Aufeinandertreffen sind oder ein neben sich her existieren, sondern echte Begegnungen. Romano Guardini ist ein katholischer Theologe, habe ich kürzlich gelernt, unterscheidet und sagt, bei einer Begegnung, da erfahre ich etwas vom Wesen des anderen. Und ich wünsche mir eigentlich ganz fest solche Begegnungen, wo man einander begegnet, nicht so unter einer Hermeneutik des Verdachts, sondern auch mit einer gewissen Gastfreundlichkeit gegenüber anderen Arten von Frömmigkeiten. Und ich glaube, ich würde mein letztes Hemd für Dialog ausgeben. Es ist eine große Frage, wie weit spricht man, wann bricht man einen Dialog ab, wann grenzt man sich ab? Aber ich kenne auch keine Alternative. Und ja, ich glaube, wir kommen nicht drum herum. Und es ist auch ein Gewinn, wenn man in ernsthafter Begegnung sich miteinander auseinandersetzt. Die Vielfalt wird der Einfalt vermutlich der Sache gerechter.
Und das meinst du auch Richtung reformierte Kirche, ne? Da ist ja, glaube ich, die Stimmung, ja, wir sind gut im Dialog, wir sind da top, wir sind mit allen im Gespräch. Wie ist deine Erfahrung mit deiner Geschichte?
Ich glaube, das wünsche ich mir tatsächlich für beide Seiten. Und ich mag dieses Seitenbild überhaupt nicht. Aber es kommt mir gerade auch kein besseres Bild in den Sinn. Ich glaube, ich wünsche mir diese Offenheit von allen Seiten. Auch jetzt im Feld der Universität beispielsweise. Ich glaube, es darf nicht sein, dass es eine Art Stigmatisierung ist, wenn man von der Freikirche kommt. Wenn man sich quasi versteckt und aus einem Outing gleichkommt. Weil das dann auch schambehaftet ist. Sondern ich wünsche mir, dass wir aufeinander zugehen können. Und manchmal ist der Minimalkonsens agree to disagree. Aber das ist nicht Dialogabbruch. Das ist nochmal was anderes. Also ich glaube, ich habe ganz viel agree to disagree mit Menschen, auch mit Menschen aus meiner Vergangenheit. Aber ich würde nicht sagen, dass ich nicht zumindest den Dialog suche oder im Gespräch und in der Begegnung bleiben möchte.
Wenn ich unseren Podcast nochmal so selber höre, falls das überhaupt in dem Moment jetzt möglich ist. Vielleicht ist das Besondere unseres Podcasts tatsächlich, dass wir alle mehr oder weniger und du ganz besonders eben sagen können, wir haben da Erfahrung, wir haben Zeiten und wir haben auch Heimat gehabt im Spektrum, in diesem Teil des Spektrums, was wir jetzt ekstatische Spiritualität nennen. Wäre es okay, Abschlussfrage an dich, Lea. Jetzt ist da jemand, der sagt, ich spüre das auch, das passt für mich nicht mehr, das stimmt nicht mehr. Da ist aber auch jetzt jemand, der oder die sagt, also was leider passiert ist, ich kenne ganz viele, die mir tatsächlich berichtet haben, für mich gibt's nur noch den Atheismus. Ich kenne ganz viele, die sich jetzt auch öffentlich als Atheisten bezeichnen, weil sie sagen, das war die gesteigertste Form, das war die krasseste, eben die ekstatischste, die lebendigste, gefüllteste Form und die hat für mich dann irgendwann auch nicht mehr funktioniert. Jetzt kann's ja gar nichts geben. Danach gibt's dann nur noch, das ist alles nichts mit Religion, Glaube und so weiter und so fort. Deshalb brennt mir die Frage auf dem Herzen, hast du ein paar Tipps für Leute, die merken, da breitet sich ein Unbehagen bei mir aus? Was wäre für die hilfreich?
Ich glaube, wenn so ein grundsätzlicher Paradigmawechsel stattfindet, ist das immer eine Zeit von Verunsicherung, weil du weißt erstmal, was du nicht mehr glaubst. Und du hast noch keine Ahnung, was du vielleicht wieder oder neu glaubst. Und ich glaube, da braucht es ganz viel Zeit. Es braucht Gespräche mit Menschen, die an anderen Punkten stehen, die vielleicht für sich gefunden haben, was sie wieder glauben oder noch glauben. Und es braucht auch viel Geduld mit sich selbst. Man kann da nicht durchhetzen. Da muss man durch. Da muss man auch, ich habe dann alles in Frage gestellt und es ging dann eine Weile, bis ich wieder gewisse Dinge auch wieder neu gefunden habe und jetzt wieder neuen Glauben gefunden habe. Ich glaube, da braucht man diese Zeit und diese Geduld mit sich selbst und auch das Anerkennen, das ist jetzt eine Phase von sehr viel Unsicherheit und Ängsten und auch, ich weiß nicht, was ich wieder glaube, aber vielleicht ist es ja auch nicht mein Glaube, der rettet, sondern eben dieser Gott, der mir begegnet.
Schönes Schlusswort. Ihr Zuhörerinnen und Zuhörer, danke für euer Interesse, dass ihr gelauscht habt. Und jetzt denkt bitte weiter mit und schildert uns eure Erfahrung mit ekstatischer Spiritualität. Und zwar genauso positiv und durchaus auch mal begeistert, wie das jetzt von der Lea hier heute gemacht worden ist. Aber durchaus auch kritisch und egal wie, auf jeden Fall konstruktiv und zukunftsverheißend. Herzlichen Dank noch einmal an dich, liebe Lea, dass du hier warst. Ich fand das eine tolle Begegnung, die wir hier gehabt haben.
Vielen Dank. Ach, war wunderbar mit euch.